Liebe Frau Amiri, herzlich willkommen beim Jungen Forum der Gesellschaft für Außenpolitik. Vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen für unser heutiges Interview mit dem Thema Iran. Und ich würde gleich mal vorschlagen, dass wir beginnen. Zu Beginn des Jahres haben US-Streitkräfte den iranischen Offizier und Kommandeur der Al-Quds-Brigaden Qasem Soleimani im Irak getötet. In den westlichen Medien hier wurde Soleimani als wichtiger oder wichtigster Strippenzieher bezeichnet. Im Iran gilt er wiederum viel als Held. Wie beschreiben Sie ihn? Was bedeutet sein Tod politisch für den Iran?
Also Qasem Soleimani war sicher einer der wichtigsten Männer der iranischen politischen Elite. Er gehörte zu dem innersten Inner Circle dazu. Er war, würde ich sagen, nach Khamenei fast die zweitwichtigste Person im Land. Er war verantwortlich für die außenpolitische und außenmilitärische Strategie der Islamischen Republik, die er enorm effektiv aus Sicht der Islamischen Republik vollzogen hat. Er hat die Macht in der Region durch seine militärischen, wie sagt man, durch den gesamten militärischen Plan, den er verfolgt hat, enorm zu Erfolg gebracht. Er war im Land sehr beliebt unter sehr vielen jungen Leuten auch. Das erkläre ich auch noch, warum er denn auf der Straße dann bei seinem Tod so viele Massen auf die Straße bringen konnte. Er war so beliebt, weil er kein Mullah ist, weil er keinen Turban trägt, weil er den IS von Irans Grenzen erfolgreich abgehalten hat und abgewehrt hat. Er hat den IS zurückgeschlagen. Das ist in den Augen der Iraner sehr wichtig, weil die Iraner, Schiiten, waren in den Augen des IS mit der größte Feind. Das heißt, der IS war enorm gefährlich für den Iran und Qasem Soleimani ist es gelungen, den IS abzuhalten. Gleichzeitig war er eine Kultfigur. Also es gab schon sehr viele Jugendliche, die sich sein Bild auf T-Shirts haben drucken lassen. War so ein bisschen wie so ein Popstar, so eine Ikone. Und als er dann starb, oder besser gesagt, als er dann getötet wurde, gab es so einen Effekt auch in der Bevölkerung, dass sie gesagt haben, das ist unsere Leitfigur gewesen, unsere vielleicht auch Zukunft gewesen, der nichts mit dem Islam in erster Linie zu tun hat. Also viele, die sich nicht mit dem Islam identifizieren können, haben sich mit Qasem Soleimani trotzdem identifiziert, weil er für sie ein Held war. Und deswegen sind eben Hunderttausende auf die Straße gekommen, selbst Menschen, die das Regime kritisieren.
Bleiben wir bei Trump versus Iran. Maximaler Druck statt Diplomatie, so lässt sich etwas spitz formuliert Trumps in Iran-Politik abkürzen. Wie war Ihrer Meinung nach die Stimmung und Reaktion in der Bevölkerung nach dem Aussetzen des Wiener Abkommens? Und wie wurde Europa als Befürworter des Atomdeals wahrgenommen?
Also, als Trump am 8. Mai 2018 ausgestiegen ist, wurde das ja live übertragen und es wurde auch live übertragen im iranischen Staatsfernsehen und sehr, sehr viele Iraner haben sich es live angeschaut, weil es überlebenswichtig war, dieses Atomabkommen. Sehr, sehr viele Menschen, gerade die junge Bevölkerung, hat Hoffnung daran gelegt, dass sie dadurch einen Anschluss an den Westen bekommen, dass dadurch die Wirtschaft einen Aufschwung erlebt, dass sie dadurch Arbeitsplätze bekommen. Das wurde ihnen ja auch versprochen vom Präsident Rouhani. Deswegen sollte dieser Deal ja auch stattfinden. Iran hat ja nicht gesagt, wir wollen jetzt mit dem Westen sprechen, weil uns geht so gut, sondern die Islamische Republik musste zurück an den Tisch kehren, um mit dem Westen zu verhandeln, weil es ihnen schon damals wirtschaftlich nicht gut ging. Jetzt hat sich die Bevölkerung natürlich, einmal wurde es ihr versprochen und auf der anderen Seite haben sie sich gewünscht, dass dieser wirtschaftliche Aufschwung kommt. Der stockte schon. Also es ging schon seit 2015, als das JCPOA abgeschlossen wurde, nicht richtig los. Es waren zwar sehr viele Absichtserklärungen, sehr viele MOIs, aber es gab wirklich keine Geschäfte, die die Menschen in ihren Geldbeuteln hätten spüren können. Insofern war es dann dieser Mai 2018, der Ausstieg durch Trump aus dem Atomabkommen, ein totaler Schock für sehr, sehr viele. Und wir Journalisten, die dort vor Ort waren, ich habe live in Teheran diese Pressekonferenz von Trump verfolgt, war ad hoc, also Grenell, der ehemalige amerikanische Botschafter, hat ja sofort in Deutschland auch gesagt per Tweet, so, ihr lasst jetzt alle, ihr deutschen Unternehmen, lasst jetzt die Finger von Iran und von Geschäften mit dem Iran, sonst kommen wir und sanktionieren euch. Das war damals eine Drohung und ob die so wirklich umgesetzt wird, wusste noch niemand, aber man wusste schon in den 2-3 Wochen danach, dass die Amerikaner sehr dahinterher sein werden, dass sie es massiv umsetzen werden. Und ich würde sagen, Iran hat noch nie so schwere Sanktionen erlitten. Sie haben noch nie so sehr waren sie getroffen von Sanktionen. Es wurden sämtliche Schlupflöcher geschlossen, die es vorher gab. Selbst als es, ich meine, Iran war 40 Jahre, es ist ein sanktioniertes Land. Aber es gab überall Schlupflöcher und das Land funktionierte und hat immer noch sehr viel Geld ins Land bekommen, Devisen. Das wurde sukzessive immer mehr gestoppt.
Ein weiteres Ereignis zu Beginn dieses Jahres erschütterte die Welt. In der iranischen Hauptstadt Teheran stürzte ein Passagierflugzeug ab. 176 Menschen starben. Anfangs war noch die Rede von einem technischen Defekt. Dann veröffentlichte die iranische Luftbehörde, dass das Flugzeug unabsichtlich durch 2 Raketen zum Abschluss gebracht wurde. Wie bewerten Sie eigentlich im Nachhinein diesen Skandal?
Also es war das größte Glück für die Amerikaner, denn bevor die Iraner dieses Flugzeug mit mehrheitlich iranischen Insassen abschossen, war die Stimmung sehr auf Seiten des Regimes. Sie hatten Bilder in der Welt zeigen können, wie viele Menschen gegen Amerika auf die Straße gehen, für Qasem Soleimani und seinen Tod. Und kurz darauf schossen dann eben die Iraner diese Maschine ab, vertuschten es aber 3 Tage lang, sodass die Bevölkerung jeden Tag gehört hatte, es war einfach, sie wissen nicht, sie versuchen es zu untersuchen, sie versuchen, und dann wurde der internationale Druck zu groß, sodass sie es zugeben mussten. Sie wussten es von Minute 1 an, dass sie diese Maschine abgeschossen haben. Aber sie versuchten es zu vertuschen, aber die ganze Welt schaute eben auf den Iran und der Druck international, vor allen Dingen auch durch den kanadischen Premier, war sehr groß, weil es da waren sehr, sehr viele iranischstämmige Kanadier in dieser Maschine gesessen. So, das führte dazu, dass die Bevölkerung wirklich in einen Schockzustand geriet und sie entsetzt waren von der eigenen Regierung, vom Regime auch, sodass zum ersten Mal seit fast einem Jahrzehnt auch wieder die Mittelschicht auf die Straße ging und gesagt hat, so nicht. Wir wissen sowieso, dass ihr die ganze Zeit gelogen habt. Aber so dreist zu lügen und dann auch noch mit iranischem Leben so leichtfertig umzugehen und dann es zu vertuschen, das verzeihen wir euch nicht. Und dann gab es ja diese Proteste, die dann wieder nach ein paar Stunden nur niedergeschlagen wurden, brutalst, sodass die Menschen einfach sich wieder zurückgezogen haben.
Der Iran ist ja eines der Länder, der am meisten unter den Folgen der Corona-Pandemie leidet. Laut offiziellen Angaben ist das BIP durch das Coronavirus um 15% gesunken. Glauben Sie eigentlich, dass dadurch der iranische Expansionsdrang im Nahen Osten und vor allem auch deren Finanzierung gestoppt werden müsste oder muss? Und was heißt das eigentlich für den Iran im Kampf mit Saudi-Arabien und die Vormachtstellung in dieser Region?
Wow, das sind viele, viele Fragen, auf die ich jetzt jeweils eine Stunde antworten könnte. Also zur wirtschaftlichen Lage des Iran durch Corona, nach Corona. Iran befindet sich schon in der zweiten Welle, kann man sagen, weil die Zahlen wieder massiv angestiegen sind. Iran hat offiziell 70% an Wirtschaftskraft verloren durch Corona. Also das ist eine enorme Zahl, die offiziell zugegeben wurde. Die Preise sind exponentiell in die Höhe gestiegen. Gleichzeitig haben die Arbeitnehmer auf 1/3, 2/3 ihres Lohns verzichten müssen. Sie haben keine Support aus der Regierung. Es gibt kein System wie hier Kurzarbeitgeld und dann kriegt man hier eine Soforthilfe und dort gibt es noch eine staatliche Hilfe, sondern es gibt nichts, weil die Kassen leer sind. Sie haben gar kein Geld. Und das ist die... Da komme ich auch gleich zur zweiten Frage. Irans Finanzierung und Expansion zu stoppen. Iran expandiert nicht mehr im Moment, weil sie gar kein Geld mehr haben. Also sie werden in Syrien gerade von den Israelis rausgebombt. Sehr, sehr viele Stellungen der Iraner werden dort gerade angegriffen. Die Iraner ziehen sich zurück, um diese schiitische Verteidigungsachse quer, also durch den Irak, Syrien, Libanon bis an die israelische Grenze aufzubauen. Und sie haben sie aufgebaut, aber jetzt weiter auch zu halten, braucht die Islamische Republik Geld. Und ihr ist das Geld ausgegangen. Der Zentralbankchef hat jetzt nochmal gesagt, in den letzten Tagen, wir werden kein Geld mehr auf den Markt pumpen, selbst wenn die Devisen enorm nach oben geschossen sind. Die Währung verfällt von Tag zu Tag, die Menschen können sich nichts mehr leisten. Ich bringe das mal, es ist immer so schwer, man hört dann immer von Inflation und gestiegenen Preisen. Ich habe 2011, ich habe ja 5 Jahre im Iran gelebt, ich habe 2011 so ein 206 Peugeot gehabt. Und den habe ich damals für 6 Millionen Toman verkauft. Das ist, weiß ich nicht, 5.000 Euro gewesen. Dieser 206 Peugeot, genau das Modell, das ich vor 9 Jahren verkauft habe, würde heute 160 Millionen kaufen. Ein 9 Jahre älteres Auto, das ich für 6 Millionen damals verkauft habe. Also die Menschen mit einem normalen Einkommen können es sich gar nicht mehr leisten. Und das Verheerende ist, dass die Mittelschicht sich, also sie können sich kaum mehr noch was leisten. Viele überlegen, aus Teheran rauszuziehen, weil sie sich die Mieten nicht mehr leisten können, weil die auch noch nach oben gestiegen sind gleichzeitig. Und ich habe jetzt vor ein paar Stunden mit einer Bekannten gesprochen im Iran, die mir sagte, meine Eltern, denen es wirklich gut gehen, die leben im Norden Teherans in einem eigentlich sehr schicken Wolkenkratzer, überlegen beim Einkaufen, ob sie sich 1 Kilo Gurken kaufen oder 500 Gramm Gurken. Und das ist dann schon eine Auswirkung auf die gesamte Bevölkerung.
China gilt als einer der wichtigsten Partner und Kapitalgeber des Iran. Inwieweit entsteht hier eine politische bzw. finanzielle Abhängigkeit?
Die ist schon gegeben, schon seit längerem, weil China mit das einzige Land war, das offiziell auch gesagt hat, wir akzeptieren die US-Sanktionen nicht, wir betreiben weiter Handel mit Iran. Das haben sie zwar offen gesagt, offiziell auch gesagt, gleichzeitig haben sie aber massiv den Handel mit Iran trotzdem reduziert. China ist nach wie vor aber der wichtigste Handelspartner des Iran. Und was aber nicht zum Vorteil für die iranische Bevölkerung ist, weil der Handel läuft so, Iran verkauft Öl und bekommt keine Devisen, kein Geld, sondern bekommt Ware und das sind C-Klasse-Produkte. Das heißt, der iranische Markt wird mit Schrott überschwemmt und kriegt halt so sein Öl los. Das ist aber auch nicht mehr viel, weil der Ölpreis ist ja auch noch gesunken. Also das kommt hinzu zu dieser ganzen wirtschaftlichen, desolaten Situation der Islamischen Republik.
Blicken wir auf die innenpolitische Situation. Erst die Trauermärsche für den getöteten Qasem Soleimani, dann die Demonstrationen gegen die iranische Führung, nachdem bekannt wurde, dass das iranische Militär für den Abschuss des ukrainischen Flugzeugs verantwortlich war. Inwiefern ist die iranische Gesellschaft gespalten und welche Rolle spielt die Jugend bei den Protesten?
Ich würde gar nicht so sehr von einer Spaltung sprechen, die wir jetzt in Amerika sehen und die wir vielleicht in einigen anderen auch europäischen Ländern sehen, sondern die Bevölkerung leidet immer mehr an der Gesamtsituation. Und wenn es eines Tages zu einem Regime-Change kommen wird, kann man sagen, wie viele Menschen waren wirklich hinter dem Regime gestanden, wie viele waren eigentlich dagegen. Das, was ich aus Wohnzimmern höre, quer durch das Land, ob ich auf dem Teppich saß in der Provinz, ob ich neben einem Kamelhändler saß oder neben einem schicken, reichen, schnicken Geschäftsmann in Teheran, geschimpft haben sie alle aufs Regime. Das heißt, die Frage wird sich stellen, wenn es kollabiert, wer steht auf welcher Seite. Ich würde sagen, es gibt ja keine reliable Umfragen. Ja? Also es gibt keine Umfragen, auf die man sich verlassen kann im Iran, weil man diese Zahlen gar nicht man will überhaupt nicht von dieser Stimmung wissen und man will die Zahlen nicht verbreiten. Intern haben sie Umfragen. Intern wissen sie ganz genau um ihr Schicksal. Aber sie veröffentlichen es nicht. Ich denke, dass 30-40% hinter dem Regime stehen, weil sie auch an dem Regime, das Regime sie ernährt. Das heißt, man wird jetzt sehen müssen, ob durch diese desolate, immer schlimmer werdende wirtschaftliche Situation, in der sich die Islamische Republik auch immer weniger leisten kann, ihre Schergen zu zahlen, ob dann auch der Support verloren geht. Weil das sehen wir in der Region. Die schiitischen Milizen, die Hisbollah, die Hamas, die sind nicht Irans Freunde, weil sie ihnen gegenseitig, weil sie zusammen Karten spielen, sondern die sind Irans Freunde, weil sie auch bezahlt werden von Iran. So, wenn das Geld ausgeht, wird sich die Frage stellen, wer steht denn noch auf der Seite der Islamischen Republik? Weil von Ideologie spüre ich schon seit Jahren nur noch sehr wenig.
Corona, Trump, Demonstrationen, Präsident Hassan Rouhani hat politisch an vielen Fronten zu kämpfen momentan. Für viele Iraner galt er lange als Hoffnungsträger. Jetzt gibt es sogar das Gerücht, dass das Parlament eventuell den Präsidenten noch vor Ende seiner Amtszeit stürzen wolle. Wie bewerten Sie allgemein das Standing von Präsident Rouhani und gibt es bereits jetzt schon Kandidaten, die sich in Stellung bringen für die Präsidentschaftswahl nächstes Jahr?
Also, dass er vor den Präsidentschaftswahlen gestürzt wird, ist eine Drohung, die man schon länger hört. Das glaube ich aber nicht, weil die islamische geistliche Führungsposition Ayatollah Khamenei nicht, so wie ich ihn einschätze, politisch nicht durch einen vorherigen Sturz für Unruhe sorgen möchte. Denn Unruhe bedeutet im Iran sofort, dass die Menschen auf die Straße kommen, denn sie wittern die Chance, dass sie protestieren können. Und diese Unruhe will er nicht stiften. Das heißt, ich glaube, das ist ein weiterer Druck gegen Rouhani, aber im Grunde genommen ist Rouhani schon seit seiner zweiten Amtszeit und dann nochmal mit dem Ausstieg der Amerikaner aus dem Atomabkommen in Lame Duck. Präsident Rouhani steht mit dem Rücken zur Wand. Er hat keine Supporter mehr im System. Die Justiz ist mit einem Hardliner besetzt, die ihm nicht wohlgesonnen ist. Der Parlamentspräsident ist mit einem in der Gruppe dieses Hardliners der Justiz befindlichen Menschen besetzt, der ihm auch nicht wohlgesonnen ist. Das ganze Parlament ist mit Hardlinern besetzt und kaum noch reformorientierte. Das heißt, Präsident Rouhani wird dieses letzte Jahr kein schönes Jahr haben.
Stimmt es, dass das iranische Volk neben den strengen Sittenvorschriften eigentlich aus einer sehr toleranten und aufgeklärten Gesellschaft besteht? Was sind Ihre persönlichen Eindrücke?
Also, das iranische Volk ist ein Vielvölkerstaat mit 49% Minderheiten, 49% ethnischen Minderheiten und 10% religiösen Minderheiten. Das iranische Volk pauschal zu beurteilen, ist sehr schwer. Aber was ich sagen kann, ist, egal wo ich war, ob ich im Süden war, im Norden, im Zentrum, ob ich bei armen Leuten war oder reichen Leuten war, sie waren immer unglaublich freundlich. Sie waren unglaublich offen, sie waren interessiert, sie öffnen dir die Türen. Du brauchst kein Hotel zu mieten im Iran. Du kannst auch von Stadt zu Stadt als Gast gehen und sie werden dich immer einladen. Keiner im Zug würde sein Brot essen, ohne es dir vorher angeboten zu haben. Keiner würde dich auf der Straße liegen lassen, wenn du gestolpert bist. Keiner würde dich, wenn du Hilfe brauchst, sitzen lassen. Also das sind schon Dinge, die im Iran einem das Herz erwärmen und gleichzeitig natürlich dann auch traurig machen, dass diese Bevölkerung so gebeutelt ist durch das Regime.
Was hat Sie persönlich am meisten berührt während Ihrer Zeit als Leiterin des Hauptstadtstudios?
Also viel, vor allen Dingen der Kampf der Frauen. Frauen im Iran sind unglaublich mutig. Nicht so, wie sie dargestellt werden, nicht mit schwarzem Chador. Sie kämpfen jeden Tag für ihre Rechte und vor dem Gesetz sind sie weniger wert. Es ist wirklich eine verheerende mittelalterliche Gesetzeslage im Iran. Eine Frau ist vor Gericht nur halb so viel wert wie ein Mann. Eine Frau hat kein Recht auf Scheidung. Eine Frau kann Ausreise gesperrt werden von ihrem Mann. Der Mann kann ihr verbieten zu arbeiten. Beim Mann liegt das Sorgerecht für die Kinder. Das heißt, es ist eine unglaublich repressive repressive Umstände, Situation für Frauen. Und trotz dieser Repression sind sie so mutig und stark. Und eigentlich ist es so, dass sie in den Familien, jetzt nicht auf der Straße, nicht in dem öffentlichen Bild, aber in den Familien den Ton angeben.
Jetzt, wenn Sie schon von der Rolle der Frau sprechen, wie wird eigentlich Deutschland im Iran wahrgenommen, vor allem auch jetzt die politische Führung gegeben durch Angela Merkel als die Bundeskanzlerin und politischen Führerin im Westen im Iran?
Also Iraner, und das kann ich jetzt echt mal so pauschal sagen, lieben Deutschland. Sie lieben Made in Germany. Es hat einen unheimlich hohen Stellenwert. Und selbst wenn die Beziehungen jetzt angespannt sind, gerade durch das Atomabkommen, das ja kurz vor dem Kippen ist, ist immer noch der liebste Partner ihnen Deutschland. Und auch Merkel hat ein gutes Ansehen. Also man schätzt Deutschland, die Verlässlichkeit Deutschlands. Und es gibt ja historisch schon lange Beziehungen zwischen Iran und Deutschland, schon vor der Islamischen Republik, zwischen dem Schah und Deutschland. Das heißt, diese Beziehungen, von denen erzählen Iraner sehr, sehr gerne, und sie wollen sich auch immer sehr gern den Deutschen und dem Westen auch näher sehen als jetzt zum Beispiel Araber. Da sind sie leicht arrogant und rassistisch, würde ich sagen.
Liebe Frau Amiri, herzlichen Dank für das Interview. Wir haben spannende Insights aus dem Iran wirtschaftlicher, gesellschaftlicher und politischer Natur erhalten. Nochmal ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit, und wir freuen uns, wenn wir Sie bald wieder beim Jungen Forum begrüßen dürfen.